Die Israeliten brachten aus Ägypten ein dreifaches Gottesbild mit. Den mitgehenden Gott, den Wallfahrtsgott und den dreinschlagenden oder besser befreienden Gott. Was erwartet sie nun in Kanaan?
Ja, die Israeliten sind also jetzt im Lande Kanaan angekommen, sagen wir so um 1150. Und da trafen sie in der Tat auf eine ganz neue Religion. Ich denke, dass da sehr interessant wird mit vielen neuen Einzelheiten.
Da setzen wir gleich an.
Ja.
Herzlich willkommen, mein Name ist Christina Blumrath. Sie alle kennen dieses Bild von Kanaan, das Land der Verheißung, in dem in Überfluss Milch und Honig fließen. Und auch heute suchen wir nach diesem Land der Verheißung. Aber so wie uns heute nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, so war das auch damals mit den Israeliten in Kanaan. Professor Krauter, Sie sind Spezialist in Sachen Heilige Schrift und wir wollen ein neues Kapitel heute aufschlagen. Was erwartete die Israeliten damals in Kanaan und warum gingen ihre Wünsche nicht in Erfüllung?
Ja, um das Ergebnis vorwegzunehmen, am Ende wird das deutlich, so hoffe ich. Die Bibel führt das Scheitern dieses Verheißungsbildes darauf zurück, dass die Israeliten sich die ganze Zeit bis zum Untergang mit dem Gott der Kananäer eingelassen haben.
Was ihnen dann zum Verhängnis wurde.
Jawohl, so war es. So sagt es die Bibel und am Schluss lese ich einen Text, wo das ganz deutlich ausgesprochen wird. Aber nun der Reihe nach. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was war denn das für eine Religion? Ich möchte mal ganz unreligiös beginnen. Wenn in Deutschland im Fernsehen die Wetterkarte erscheint und die Sprecherin, die Meteorologin sagt, wir haben morgen, übermorgen schlechtes Wetter zu erwarten, dann wissen die Leute, es wird regnen, vielleicht sogar Sturm. Im Vorderen Orient ist das genau umgekehrt. Da wäre das gute Wetter der Regen. Wer mal erlebt hat, wie die Menschen dort jubilieren, tanzen, auf der Straße singen, wie in Köln im Karneval, wo alle sich verbrüdern und verschwestern, so ist das dort. Warum? Es ist grau und braun. Die Sonne hat alles verbrannt. Und wenn der Regen nicht kommt, gibt es Hunger, gibt es im schlimmsten Fall den Tod. Also sagen die Leute, wenn also der Regen die Fruchtbarkeit und das Leben bringt, dann muss das etwas Göttliches sein. Das Leben ist immer göttlich. Und dann fragen die Leute, ja, wie kommt denn Fruchtbarkeit bei Menschen zustande? Dadurch, dass Mann und Frau sich verbinden und Leben zeugen und Leben geboren wird. Also,
und das übertragen Sie jetzt auf Ihre Gottheit.
Sie sagen es. Also muss das, wenn es um die Fruchtbarkeit des ganzen Landes geht, und das Leben genauso sein. Eigentlich logisch.
Und was taten Sie dann? Also dann, ja. Das macht er jetzt neugierig. Ja.
Genau. Jetzt sagen Sie, also muss es einen männlichen Gott geben. Das ist, den nennen Sie Baal, männlicher Gott. Es ist der Himmelsgott, der sozusagen oben ist. Und er hat ein weibliches Gegenüber, das heißt Astarte. Im ganzen Vorderen Orient gibt es diese Vorstellung, der Name wechselt. Manchmal heißt sie auch Ishtar oder der Baal heißt Hadad, spielt aber für uns keine Rolle. Lassen wir es bei Baal, den Himmelsgott. Und die Astarte ist sozusagen die Mutter Erde. Und wenn die beiden sich jetzt ehelich verbinden, dann bedeutet das Regen und Leben und Fruchtbarkeit des Landes. Nun haben die Menschen nicht einfach darauf gewartet, dass dies so funktioniert, sondern sie haben versucht, diesen Vorgang
zu manipulieren wahrscheinlich, also irgendwie künstlich zu erzeugen oder irgendein Mittel zu erfinden.
Nicht gerade künstlich zu erzeugen, aber mitzuhelfen, ja. Dass die beiden, der Himmelsgott Baal und die mütterliche, wenn man so will, Erdgöttin Astarte, sich wieder ehelich verbinden. Und jetzt möchte ich ein wenig erzählen, was die Menschen alles gemacht haben. Zum Beispiel haben sie Maseben aufgestellt.
Maseba. Was sind das?
Ja. In der Bibel steht das hebräische Wort nicht, da steht normalerweise Steinmal. Das ist ein aufgerichteter Stein. Ich hoffe, dass jetzt niemand Anstoß nimmt, aber es war so. Das ist das Symbol eines aufgerichteten Penises. Das ist das Symbol des männlichen Gottes Baal. Es gibt ein Gegenstück, das heißt Asherah, Das ist, in der Bibel heißt es, ein Kultpfahl. Ursprünglich ist es ein grüner Baum. Warum? Weil aus der Erde, sozusagen aus dem Mutterschoß, der Baum hervorwächst und Frucht bringt. Wenn man nun keinen Baum am richtigen Platz hat, dann hat man einen künstlichen eingesetzt, das ist der sogenannte Holzkultpfahl. Oder ein anderes Beispiel, man hat den Stier aufgestellt. Warum? Klar, der Stier ist in allen Kulturen, in allen bäuerlich geprägten Kulturen, ein Symbol der Fruchtbarkeit. In der Bibel wird der Stier immer lächerlich gemacht, indem gesagt wird, ein Kalb. Natürlich ist es kein Kalb, das war ein ausgewachsener Stier als Symbol der Fruchtbarkeit. Oder sie haben eine Schlange erhöht. Die Schlange ist kein Fruchtbarkeitssymbol, sondern sie ist deshalb ein baalisches Symbol, so nehmen wir an, weil sie sich häutet. Jedes Jahr schlüpft sie in eine neue Haut und dann sagen die Leute, die hat das Geheimnis verstanden, wie man sich verjüngt. Mhm. Und das kommt von Baal. Darum sagt man, die Schlange ist weise, weil sie dieses Geheimnis kennt. In der Paradiesesgeschichte symbolisiert sie den Baal. Da wird das lächerlich gemacht, indem es heißt, sie ist listig. Aber bei den Kananäern heißt das weise.
So, jetzt erzählen Sie, also dadurch, dass Sie diese Elemente aufstellten, wurde jetzt, kam es jetzt zum Regen, das genügte, das reichte oder was passierte sonst noch? Ja.
Und wenn das nun nicht reichte, dann kam etwas, da muss ich jetzt sehr um Nachsicht bitten und auch ein wenig um Verständnis für die Kananäer, weil das in unserem Denken so gar nicht Platz hat. Wenn der Regen sich verzögert und das alles noch nicht geholfen hat, wahrscheinlich haben sie auch Prozessionen gemacht mit Maseben und Ascheren, das wissen wir jetzt, was es ist, dann sind sie ins Heiligtum gegangen, das war in der Regel auf der Bama, das ist die Höhe. Warum? Weil dort der Himmelsgott und die Mutter Erde sich am nächsten sind. Sind sie da hingegangen und was haben sie getan?
Ich weiß nicht, was sie dort getan haben.
Männer und Frauen haben sich miteinander sexuell verbunden. Sie haben miteinander geschlafen, zufällig. In der Literatur heißt es immer Kultprostitution. Das ist eine, wie ich meine, Lächerlichmachung und Verunglimpfung dessen. Das hat mit Prostitution nichts zu tun. Ich sage lieber kultische Hochzeit. Warum? Man will dem Baal und der Astarte vormachen, was sie denn nun tun sollen. Und wenn auch das nichts geholfen hat, kam das Schlimmste. Dann haben sie gesagt, ich muss den beiden das Liebste, was ich habe, opfern, nämlich meinen ältesten Sohn. In der Bibel heißt das immer, er, meinetwegen ein König oder Stadtoberhaupt, ließ seinen Sohn sogar durch das Feuer gehen. Das sind Praktiken, die damals durchgeführt worden sind und die die Israeliten kennengelernt haben.
Haben die Israeliten das jetzt übernommen?
Ja. Das ist genau das Problem.
Also bis in diese Details sozusagen, alles übernommen.
Ja, weil es so anschaulich ist. Und wenn Sie sich an den Eingang dessen, was ich sagte, erinnern, es liegt vor Augen, die sagen ja, es ist doch so. Vom Regen kommt alles und diese Mythologie, würden wir das heute nennen, ist so anschaulich. Außerdem ist sie attraktiv, weil der Baalskult natürlich im Ganzen gesehen ein sinnenfreudiger, attraktiver Kult gewesen ist. Und so standen sie immer in der Gefahr, baalische Praktiken einzuführen.
Was bedeutet dieser Name Baal? Kann man das übersetzen?
Ja, das kann man übersetzen. Das Wort Baal oder Baal, besser betont, ist ein gesamtsemitisches Wort und heißt, hat eine Doppelbedeutung, Herr, aber auch Meister. Als ich eine Syrienreise machte, hat mir der Guide erzählt, dass seine Frau, wenn sie ihm ein Kompliment, ein liebes Wort sagen will, nicht Liebling sagt, sondern dann sagt sie Baal, Meister, mein Herr. Das ist schön, er sagt, ich höre das sehr gerne. Von dem Wort Meister müssen wir ausgehen. Der Baal ist also nicht nur zuständig für die Fruchtbarkeit, sondern er hat andere Eigenschaften. Auf eines kamen wir schon, dargestellt in der Schlange, der Baal ist weise. Er gibt dem Mann ein, wie er mit der Frau umgehen soll, damit Nachwuchs kommt. Er gibt dem Handwerker ein, wie er mit den Materialien umgehen soll, damit Schönes daraus wird. Man hat auch die künstlerische Begabung auf ihn zurückgeführt, auf den Baal, gesagt, er gibt dem Künstler ein, wie er ein Kunstwerk gestalten kann. Er gibt dem König ein, wie er weise sein Volk regiert. Er gibt zum Beispiel dem General ein, wenn er im Krieg ist, wie er strategisch, würden wir heute sagen, taktisch und strategisch vorgehen soll, damit am Ende Gutes herauskommt.
Das heißt, wenn Baal so mannigfach einsetzbar war, dann war das natürlich eine sehr große Versuchung für die Israeliten.
Sie also, sagen
dass
es.
Dass sie kaum widerstehen konnten.
Ja. Sie haben sich herumgemogelt, die Israeliten meine ich jetzt, indem sie oft baalische Praktiken einführten, aber nicht Baal sagten, sondern Jahwe. Aber
was ja verlogen gelebt. Ist eigentlich.
Natürlich ist das verlogen, aber das haben sie getan, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Auf der einen Seite waren sie Jahwe-gläubig von ihrer Geschichte her, auf der anderen Seite war ihnen das so vor Augen und anschaulich, dass sie es einfach imitiert haben. Ich könnte Ihnen da jetzt einige Sachen aus der Archäologie erzählen, aber das würde den Zeitrahmen sprengen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Propheten Israels vor dem Exil, vor der Verbannung, also vor dem Jahre 586, Untergang Jerusalem, Beginn der Verbannung in Babylonien, haben fürchterlich gewettert gegen den Baalskult. Fürchterlich. Das war immer ihr Angriffspunkt. Der Baalskult muss in Israel ausgerottet werden. Darf ich ein Beispiel bringen? Der älteste Prophet, den wir haben, ist der Prophet Elia. Das war eine machtvolle Gestalt. Er lebte im ersten Drittel des 8. Jahrhunderts bis etwa zur Mitte im Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und da gab es einen eigentlich tüchtigen König namens Ahab, der das Volk wirtschaftlich vorangebracht hat. Es herrschte so etwas wie Aufbruchsstimmung. Man könnte geradezu sagen, Wohlstand, fast ein Wirtschaftswunder ist ausgebrochen. Aber religiös gab es Probleme. Er hat nämlich eine phönizische Prinzessin geheiratet, die hieß Isebel. Bel ist eine Sonderform von Baal. Die hat in ihrem Namen schon den Baal. Und ihr Vater hieß Et-Baal. Da ist der Name noch deutlicher. Und die hat nun im Nordreich Israel den Baalskult gewaltig gefördert. Elia, der machtvolle Prophet, hat gekämpft wie ein Löwe. Und am Ende stand er allein. Er wurde verfolgt. Die Königin hat ihn verfolgt. Er musste fliehen. Als er dann zurückkam, hat er das berühmte Karmelopfer veranstaltet auf dem Berg Karmel.
Was ist das? Können Sie das kurz beschreiben?
Ja. Das steht in 1. Könige Kapitel 18. Das sind zwei Altäre. Auf dem einen Altar liegt ein Stier. Da sollen die Baalspriester ihren Baal anrufen und der soll mit Feuer antworten. Das heißt, ich nehme das Opfer an. Das waren viele, Hunderte, die das gemacht haben. Elia verspottet sie, weil nichts kommt. Dann nimmt er seinen Altar, legt den Stier darauf, ruft den Namen Gottes an und es kommt Feuer vom Himmel. Und das ganze Volk, das wetterwendisch war, ruft, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Und jetzt kommt etwas, was nicht so schön ist. Elia hat, damals waren die Sitten rau, die Gunst der Stunde in Anführungszeichen ausgenutzt und alle Baalspriester umbringen lassen. Wir würden das heute ein Pogrom nennen. Da kommt das Gewalttätige, das an Gott in der frühen Israelzeit war auch in ihm durch. Das war so ein Beispiel dieses Kampfes. Besonders Hosea hat gegen den Baalskult gewaltig gekämpft. Und nun, als die Katastrophen kamen, im Jahre 722 vor Christus wurde durch die Assyrer das Nordreich Israel zerstört mit der Hauptstadt Samaria. Im Jahre 586 traf es den Kleinstaat Juda mit der Hauptstadt Jerusalem durch die Babylonier, die übrigens in der Bibel Chaldäer heißen. Und da haben sich Männer in der Verbannung und danach zusammengesetzt und gefragt, wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen?
Wir machen hier eine kurze Pause. Man mag sich nicht vorstellen können, dass der Wahrheitskult über den Jahwe-Glauben siegt. Wie es weitergeht, gleich hier. Die Israeliten haben jahrhundertelang den Baalskult gelebt, bis zum Untergang beider Reiche. Dieser Untergang, den haben Propheten untersucht und haben sich gefragt, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Professor Krauter, gibt es auf diese Frage eine Antwort?
Ja, es waren Propheten, es waren Gelehrte, es waren Priester, die sich die Frage gestellt haben, das kann es doch nicht gewesen sein. Gott, der Bund mit Gott ist zu Ende, ist es das? Und dann haben sie die ganze Geschichte von der Landnahme bis zum Untergang aufgeschrieben und am Ende das Resümee gezogen. Und in diesem Resümee steht drin, der Baalskult der Israeliten sei schuld am Untergang. Wir finden das in 2 Könige 17, da heißt es also wörtlich, das geschah, nämlich Untergang beider Reiche, Nordreich und Südreich. Das geschah, weil die Israeliten sich gegen den Herrn, ihren Gott, versündigten, der sie aus Ägypten, aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, heraufgeführt hatte. Sie verehrten fremde Götter, das sind die Baale, ahmten die Bräuche der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und folgten dem Beispiel, das die Könige von Israel gaben. In dieser ganzen Geschichtsdarstellung werfen sie den Königen vor, sie hätten den Baalskult gefördert. Gegen den Herrn, ihren Gott, ersannen die Israeliten Dinge, die nicht recht waren. Sie bauten sich Kulthöhen, Bama, in allen ihren Städten, vom Wachturm angefangen bis zur befestigten Stadt. Errichteten Steinmale, Maseba, und Kultpfähle, Asherah, auf jedem hohen Hügel und unter jedem üppigen Baum. Auf allen Kulthöhen brachten sie Opfer dar, wie die Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte, taten böse Dinge und erzürnten dadurch den Herrn. Sie dienten den Götzen, obwohl der Herr es ihnen verboten hatte. Der Herr warnte Israel und Juda durch all seine Propheten, durch all seine Seher. Kehrt um von euren bösen Wegen, achtet auf meine Befehle und meine Gebote, genau nach dem Gesetz, das ich euren Vätern gegeben und euch durch meine Knechte die Propheten verkündigt habe. Doch sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihre Nacken wie ihre Väter, die nicht auf den Herrn, ihren Gott, vertrauten. Sie verwarfen seine Gebote und den Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und verschmähten die Warnungen, die er an sie richtete. Sie liefen nichtigen Göttern nach und wurden selbst zunichte. Sie ahmten die Völker ihrer Umgebung nach, obwohl der Herr es verboten hatte, ihrem Beispiel zu folgen. Sie übertraten alle Gebote des Herrn ihres Gottes, schufen sich Gussbilder, 2 Kälber, wir wissen jetzt, dass es Stiere waren, stellten einen Kultpfahl, Asherah, auf, beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Ihre Söhne und Töchter ließen sie durchs Feuer gehen, Kinderopfer, trieben Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu herzutun, was dem Herrn missfiel, und ihn zu erzürnen. Darum wurde der Herr über Israel sehr zornig, er verstieß es von seinem Angesicht.
Das heißt, man muss das so verstehen, dass die Israeliten fremde Götter anbeteten, komplett, also diesen Baalskult übernahmen, eine Zuwiderhandlung gegen ihren eigenen Glauben und damit eigentlich auch ihre Identität verloren.
Richtig, genau so. Genau so ist es. Die Frage ist jetzt natürlich, warum eigentlich stehen sich der Baalskult und der Jahwe-Glaube wie Feuer und Wasser einander gegenüber?
Es war aber nicht nur die sexuelle Freizügigkeit, die da störte, sondern auch viele andere Elemente.
Gar nicht. Das können wir nicht verstehen, aber das war so. Brüde waren die alle nicht im Orient, auch die Israeliten nicht. Das war es nicht, sondern etwas ganz anderes. mit all den Dingen, die ich ja jetzt nicht wiederholen will, die sie gemacht haben, um Baal und Astarte zu ihrer jährlichen Hochzeit zu bringen, das würden wir heute nennen Manipulation. Sie haben durch all die Praktiken versucht, den Gott und die Göttin zu beeinflussen, dahin zu bringen, was sie wollen.
Und nicht sich inspirieren zu lassen, sich zu öffnen nach oben hin und sich lenken und leiten und führen zu lassen, voller Vertrauen.
Ja. Das war von Abraham her die Aufgabe des Menschen, der biblisch gläubig ist. Nicht Gott in die Hand bekommen, manipulieren wollen, sondern sich ihm im Vertrauen und Glauben öffnen. Sich von ihm führen lassen. Und wenn es nicht regnet, dann hätten die Propheten erwartet, dass die Israeliten bittflehend zum Tempel kommen und katholisch würde man sagen, eine Novene machen, also eine neuntägige Andacht, aber nicht versuchen, den Gott in irgendeiner Form aufzustacheln oder gar zu manipulieren.
Sich untertan machen zu wollen.
Untertan machen wollen. Und es gab ein zweites Element, was Jahwe und Baal unvereinbar sein ließen, nämlich Jahwe ist von seiner Geschichte der Offenbarung her nie männlich und weiblich gespalten gewesen. Jahwe, der Gott Israels, ist weder Mann noch Frau oder wie wir heute gerne sagen, beides. Wie der Vorgänger des jetzigen Papstes sogar gesagt hat, Vater und Mutter zugleich. Aber keinesfalls...
Nicht Baal und Astarte.
So ist es. Das waren die Gründe, warum das nicht möglich war.
Der kanaanäische Baalskult ist eine sehr interessante Religion. Hat das eigentlich für uns heute auch noch eine Bedeutung? Also niemand verehrt Baal oder Baal und Astarte, aber übertragen auf heute.
Ja, also wir wären schon froh, wenn die Menschen dem Gott Israels, den Jesus seinen Vater nannte, der unser Gott ist, anbeten würden und ihm glauben würden. Das würde uns eigentlich genügen. Ich kenne niemand, der Baal und Astarte anbetet. Ich vermute, dass viele Menschen nicht mal die Begriffe kennen. Aber wenn man genau hinschaut, dann gibt es in unserer westlichen Gesellschaft Baale zuhauf. Nur nennen wir sie anders.
Das ist die Verehrung des Kapitalismus.
Ja.
Kapitalismus untertan machen, nach Reichtum streben, nach Schönheit, Selbstbezogenheit.
Ja,
sich selbst in das Zentrum, in den Mittelpunkt stellen wahrscheinlich.
Ganz richtig.
Meinen Sie das?
Das meine ich. Oder zum Beispiel, es gibt ja, hochgepriesen ist ja in unserer Gesellschaft der Machertyp. Ob in der Politik oder in der Wirtschaft, der Macher, der alles in der Hand hat, das ist baalisch. Oder der Machtmensch. Es gibt Menschen, die sind von der Macht so berauscht, dass sie alles diesem Streben unterordnen. Und wenn sie sich selber zum Herzinfarkt treiben, das ist der moderne Baal, der Machtmensch. Oder noch schlimmer, der Gewaltmensch, der Gewalt anwendet. Das beginnt schon im Schulhof. Das beginnt oft in der hohen Politik. Das sind die Kriegstreiber, die andere Völker ausrotten, die sagen, die haben das Recht nicht zu leben. Es sind Menschen, die keine gewaltfreie Konfliktlösung wollen. Ich rechne auch zu den baalischen Typen die Wissenschaftsgläubigen. Die Heil und Hoffnung, Sie sprachen eingangs von der großen Vision der Erfüllung in Kanaan. Das moderne Kanaan ist die Wissenschaft, wenn ich nur an die verbrauchende Embryonenforschung denke. Menschen glauben, damit könne man sogar den Tod hinausschieben. Vielleicht hoffen sie insgeheim, ihn zu besiegen.
Das Bild, was Sie jetzt zeichnen, erinnert mich so ein bisschen an den modernen Turmbau zu Babel.
Das könnte man sagen, ja. Die Menschen haben damals, das ist aber jetzt, das geht weit zurück in die Abraham-Zeit, in Babylonien den Stufenturm gesehen. Bei einer anderen Sendung werden wir darauf zu sprechen kommen. Und sie haben das als Hybris, als absolute Überheblichkeit gesehen. Die glaubten, dieser Turm ist so hoch, dass er an den Himmel reicht und die wollen sozusagen Gott vom Throne stürzen. Der Baalische ist der Wissenschaftsgläubige, der glaubt, alles sei machbar. Und er vergisst, dass wir im Letzten abhängig sind. Ich habe überhaupt nichts gegen die Wissenschaft. Gegenteil. Ich freue mich über alle modernen Erkenntnisse der Wissenschaft. Nur man darf nicht glauben, dass daher das Heil kommt. Der baalische Typ will alles in die Hand nehmen. Er geht von dem Grundsatz aus, alles ist machbar und alles ist erlaubt. Und was erlaubt ist, das bestimme gefälligst ich. Er genügt sich selbst. Er braucht niemanden. Es ist letztlich im Grunde Stolz, Arroganz und Übermut des Menschen. Und deshalb glaube ich, dass der Baal und die Astarte dem Namen nach natürlich nicht existieren, aber der geistigen Einstellung nach sehr, sehr wohl und sehr stark.
Ich danke Ihnen, Professor Krauter. Wir haben gehört, dass auch die Menschen damals großen Versuchungen ausgeliefert waren und ihnen nicht widerstehen konnten. Und so sind wir daran gemahnt, dass auch wir versuchen, Verlockungen zu widerstehen, uns in Gott suchen, finden, ihm vertrauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit.